Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Berliner Museumsinsel ist künftig in weiblicher Hand. Annette Hüsch wird Direktorin der Alten Nationalgalerie. Und was sie dort vorhat, darüber sprechen wir gleich. Bei den Münchner Opernfestspielen hatte heute Claude Debussys Pelléas et Mélisande Premiere. Und das haben wir uns natürlich angesehen. Und wir schauen nach Polen, wo die neue Regierung noch immer mit einem Geschichtsbild kämpft, das ihre Vorgänger verordnet haben. Frauen entern die Museen. Das könnte man heute fast als Schlagzeile setzen, nachdem wir gestern erst Marion Ackermann hier in Fazit hatten, die designierte Chefin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wird, gibt's jetzt eine weitere spannende Personalie. Die Alte Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel wird künftig von Annette Hüsch geleitet. Sie ist derzeit Direktorin der Kunsthalle Kiel und wird zum 1. März nächsten Jahres in die Hauptstadt wechseln. Und ich freue mich, dass wir jetzt miteinander verbunden sind. Hallo, guten Abend, Frau Hüsch, und ich gratuliere Ihnen erstmal herzlich.
Hallo, guten Abend, Frau Gerg, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Was hat Sie denn an diesem Angebot gereizt? Was haben Sie so vor mit der Alten Nationalgalerie?
Mich hat an dem Angebot gereizt, dass die Nationalgalerie, die jetzt Alte Nationalgalerie heißt, ja eine Herzkammer auf der Museumsinsel ist und das Stammhaus der Nationalgalerie, dass sie darüber hinaus ein sehr schönes und in sich intaktes Gebäude ist, mit all seinen Widersprüchen der deutschen Kunst gewidmet und zugleich schon eine europäische Sammlung vorweisend und aufbauend. Und natürlich einer herausragenden Sammlung im Inneren des Hauses. Und das ist etwas, was mich sehr reizt, auch mit Blick auf eine Perspektive aus der Gegenwart, auf dieses in sich so scheinbar geschlossene Konvolut.
Weil dieser Ort auch mal als Ort für zeitgenössische Kunst gedacht war? Oder wie meinen Sie das mit der Gegenwartsperspektive?
Naja, das eine ist, dass natürlich jede Kunst mal gegenwärtig war und so eben auch die Nationalgalerie ein Ort der Gegenwartskunst gewesen ist. Aber im zweiten meint es auch, Fragen unserer Gegenwart an die Kunst dieses langen 19. Jahrhunderts zu richten, das in der Nationalgalerie entlang dieser herausragenden Werke zu sehen ist. Und das ist eine ungeheuer spannende Aufgabe für mich, auf die ich mich unheimlich freue.
Aber jetzt sind ja so die Ausstellungsmöglichkeiten in der Alten Nationalgalerie schon recht speziell. Also da sind ja viel so kleine Kabinette, die im Halbkreis angeordnet sind. Also da ist viel vorgegeben. Oder ist das eher eine Herausforderung dann für Sie?
Ich würde sagen, das ist eine sehr positive Herausforderung, sich auch die Frage zu stellen, wie man mit der Schausammlung arbeiten kann, wie man auch innerhalb der Schausammlung mit kleinen thetischen Zusammenstellungen arbeiten kann. Da gibt es viele Ideen meinerseits, aber Sie verstehen sicher, dass wenn ich in 8 Monaten anfange oder zum 1. März anfange, das alles Themen sind, die ich zunächst mit dem Team der Alten Nationalgalerie besprechen werde.
Die Hauptstadt, die kennen Sie ja schon ganz gut. Sie waren am Hamburger Bahnhof tätig und Sie haben auch als freie Kuratorin hier Projekte betreut. Hat Sie auch die Großstadtluft so ein bisschen aus Kiel weggelockt?
Auf jeden Fall habe ich natürlich, dadurch, dass ich schon mal auch bei den staatlichen Museen gearbeitet habe, seither enge Verbindungen in die Hauptstadt und bin dort auch sehr regelmäßig. Und natürlich hat mich der Ort gereizt und auch die Stiftungssituation im Umbruch mit all ihren Herausforderungen, denen sich ja auch die einzelnen Häuser der Nationalgalerie gegenübersehen. Das ist schon eine sehr spannende Herausforderung, auf die ich mich ungemein freue.
Und herausfordernd dürfte ja auch sein, dass Ihr Vorgänger Ralf Gleiss, der an die Albertina nach Wien wechseln wird, der ist ja auch gegangen, weil er wenig finanziellen Spielraum gesehen hat. Das hat Sie nicht abgeschreckt?
Also die Gründe, warum Ralf Gleiss an die Albertina wechselt, mögen sehr vielfältig sein. Aber das hat mich in keiner Weise abgeschreckt. Ganz im Gegenteil, Ralf Gleiss hinterlässt ja, wenn er zum 1. Januar wechselt, ein gerade dieser Tage hervorragend laufendes Haus mit einer grandiosen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung, kuratiert von Birgit Verwiebe. Also daran hat mich erstmal überhaupt gar nichts geschreckt, nein.
Jetzt wird ja auch die Leitung der Skulpturensammlung und des Museums für byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin wird auch mit einer Frau besetzt. Antje Scherner übernimmt das. Das ist ja schon auffallend, dass jetzt gerade 3 Positionen mit Frauen besetzt werden. Ist doch ein gutes Zeichen eigentlich, oder?
Ja, das kann man natürlich so sagen. Wären es jetzt 2 Männer, eine Frau gewesen, wäre es vielleicht kein Thema gewesen. Wären es 3 Männer gewesen, wäre es vielleicht ein Thema gewesen. Wir sind 3 Frauen, mich stört das überhaupt nicht. Und ich freue mich auf die Kolleginnenschaft, sei sie männlich, weiblich oder divers. Ich freue mich auf alle, die mir da begegnen werden und mit denen ich in Zukunft hoffentlich gut und konstruktiv zusammenarbeiten werde. Auch natürlich mit Blick nicht nur auf das Stammhaus der Alten Nationalgalerie, sondern auch mit Blick auf die Friedrich-Werdersche Kirche, die ja auch ein ganz fantastischer Ort ist, der zu unserem Haus dann gehören wird, zu meinem Haus, an das ich gehen werde.
Annette Hösch, die künftige Direktorin der Alten Nationalgalerie in Berlin. Vielen Dank, Frau Hösch, für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Dankeschön, schönen Abend.
Fast 6 Wochen dauern die Münchner Opernfestspiele, die es seit 1875 gibt. Damals wurde zum ersten Mal ein festlicher Sommer veranstaltet. Zur Eröffnung war in diesem Jahr Le Grand Macabre von Georges Ligeti zu sehen, also eine zeitgenössische Oper. Und heute hatte Claude Debussys impressionistisches Werk Pelléas und Mélisande Premiere am Prinzregententheater. Hören wir mal rein. Ausschnitt war das aus Debussys Pelléas et Mélisande. Heute war Premiere am Münchner Prinzregententheater. Inszeniert hat die niederländische Regisseurin Jetske Meinsen. Und für uns in der Premiere war Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, es geht ja in diesem Stück von Maeterlinck mehr um so seelische Prozesse oder ich sag mal Bilder der Seele als um eine Handlung, die man jetzt wirklich so packen könnte. Wie hat denn die Regie das umgesetzt?
Sie hat es eher realistisch gemacht. Jetske Meinsen und die Ausstattung stammt von Ben Bauer. Die beiden haben eine Art Kasten gebaut auf die Bühne des Prinzregententheaters. Wir sehen so Neonlicht quadratisch, also wirklich einen Guckkasten und schauen hinein. Zunächst in eine Art Tanzsaal, wo sich sehr, sehr langsam zu dem Beginn dieser sehr ruhigen meditativen Musik Paare bewegen. Und dann schält sich heraus, dass da also eine Dame ist, die nicht tanzen will, nicht tanzen kann. Das ist Mélisande. Und dann gibt es dort einen älteren Herrn, nämlich eben Golo, der auf sie zukommt und irgendwie versucht, mit ihr in Kontakt zu geraten. Es ist ein Abend der feinen Gesten, der feinen Bewegung, was sehr gut passt zu dem ganzen Stoff. Aber es ist eben dieser Realismus, obwohl wir vorne so ein bisschen Wasser haben. Es geht ja viel um Wasser in diesem Stück. Und eigentlich sind die ganzen symbolistischen Dinge sind eher so Seelengemälde, Seelenlandschaften, die vermitteln sich erstaunlicherweise auch gerade durch diesen fast naturalistischen Zugang, in dem nämlich eben die Protagonisten auch manchmal in Ruhe gelassen werden und es ein bisschen nicht statisch wird, aber eben von der Personenführung sehr zurückgenommen und man dann in der Musik eigentlich diese ganzen auch zum Teil verrätselten Geschichten erfährt. Die teilen sich dann schon mit.
Also eher eine stille, zurückhaltende Inszenierung, die aber dem Ganzen ganz gut zu Pass geht, nicht? Das höre ich da so bei Ihnen raus.
Ja, also erst wenn man dann sieht, das ist eben Fischgrätparkett, in dem das Ganze spielt, zunächst so ein großer Salon, der bleibt den Abend über auch so in allen Akten dieser Oper, denkt man, das wird vielleicht nicht tragen über diese mit Pause dann knapp 3,5 Stunden, aber es trägt letztendlich doch. Und jetzt Gemeinsen ist eben sehr, sehr intensiv mit der Personenführung dabei. Es gibt ja im Stück so Dinge wie drei Figuren, die in einer Höhle sitzen, die dort hungern, drei arme Männer, und das alles ist praktisch weg, das wird nicht gezeigt, ist natürlich schwierig in diesem Realismus auch zu machen. Aber das imaginieren wir wirklich, indem dann in dem Moment diese szenische Ruhe herrscht. Und also ich muss sagen, das geht über dieses Stück hin, über die Dauer dieses Stücks hinweg doch sehr, sehr gut. Man groovt sich relativ schnell ein, man groovt sich buchstäblich in diese Langsamkeit des Erzählens auch gut ein.
Und musikalisch hat das auch Ihnen gefallen? Also wie hat es geklungen, der Abend?
Wir haben jetzt gerade schon gehört, Sabine de Viel als Melisande an dieser Stelle, die wir gehört haben, besingt sie gleichsam ihr langes blondes Haar, das sie kämmen muss. Und das ist ein längeres Ritual durchaus, weil sie sich, wenn sie sich bettfertig macht, erstmal eben mit ihren Haaren nicht zu kämpfen hat, aber sowas dauert einfach. Und dann kommt dieser Pelleas hinein und in dieser Inszenierung liegt Golo aber auch, dem sie ja eigentlich zugetan sein sollte. Das ist ja eine Dreiecksgeschichte, dieser Golo liegt im Bett schon und später wacht er auf und sieht dann eben seinen Widersacher Pelleas dort. Sie macht es sehr gut, sie singt es unglaublich farbig, unglaublich fein auch. Das ist, denke ich mal, mit die beste Besetzung für Melisande, die man haben kann. Christian Gerha singt diesen etwas groben Golo, den eben etwas älteren, was ja auch passt durchaus. Er macht es mit schönem, kernigem, teilweise etwas ruppigem Timbre, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Franz Josef Selig als Arkell etwa auch sehr gut. Und der Pelleas von Ben Bliss, das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ja, das ist so ein bisschen, der ist mir ein bisschen zu farblos, wobei er ist ja auch eigentlich der die letztendlich dann auch die schlechten Karten in diesem Stück hat. Und am Pult hatten wir mit Hanno Lintu einen Dirigenten, der teilweise sehr, sehr langsame und breite Tempi wählt. Das ist im ersten Teil des Abends mir ein bisschen zu dick aufgetragen und einfach auch für die Sängerinnen und Sänger, die schaffen das zwar, aber es ist schon an der Grenze, finde ich. Wobei es, wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt, aber es ist knapp davor, dass es wirklich ein Tick zu ausufernd ist, zu langsam. Und das wird im zweiten Teil deutlich schneller, konturierter und besser. Das ist aber ein kleiner Einwand gegenüber einem insgesamt wirklich umjubelten Abend und einem Abend vor allen Dingen, der diesem Stück absolut gerecht wird, das oft auch einfach kaputtgeschlagen wird, weil in unserer verzwergten Zeit, so muss ich das einfach mal auf den Punkt bringen, natürlich so ein Seelendrama, wo auch mal in 20 Minuten nicht viel passiert, sondern wo es um Symbolismus und um Seelenzustände geht, natürlich das übliche Krawalltheater dann oft kommt und nicht das mit irgendwelchen tagespolitischen Dingen zum Mülle. Also ich habe dieses Stück zumindest häufiger schon auf so eine Weise gesehen und hier wird es wirklich absolut ernst genommen und eben trotzdem kommt eine zeitgenössische, eine heutige Perspektive mit hinein.
Also ein begeisterter Jörn Florian Fuchs über die zweite große Premiere bei den Münchner Opernfestspielen, Claude Debussys Pelléas et Mélisande, inszeniert von Jetzke Meinsen. Und die nächsten Vorstellungen im Prinzregententheater sind gleich am Donnerstag, den 11. und dann wieder am Sonntag, den 14. Juli. Wer beim Bergsteigen auch schon mal einen Gletscher überquert hat, der weiß, welche besondere Kraft dieses ewige Eis vermittelt und wie genau die seit Jahren aber immer weniger wird. Die Schweiz widmet sich diesem tiefgreifenden Verlust einzigartiger Natur- und Kulturlandschaften in diversen Ausstellungen, mit denen dieser Wandel mit künstlerischen Mitteln sichtbar gemacht werden soll. Los geht's mit diesem Projekt, das die ganze Schweiz erfasst, am Rhone-Gletscher, und Katrin Hondl war bei der ungewöhnlichen Vernissage in Gletsch am Rand des nicht mehr ewigen Eises.
Wassermassen und Gerölllawinen haben in den vergangenen Wochen in der Schweiz Menschenleben und ganze Orte zerstört. Wegen der heftigen Unwetter musste auch die Eröffnung des großen Ausstellungsprojekts verschoben werden. Schau, wie der Gletscher schwindet, heißt die Schau, an der sich Museen in der ganzen Schweiz beteiligen. Zum Auftakt aber ging es in die Walliser Berge, ins Dorf Gletsch, am Fuße des Rhone-Gletschers. Der Kunsthistoriker Bernhard Giebicher hat das Projekt initiiert.
Eins der Ziele unserer Ausstellung besteht darin, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass etwas verschwindet, dass aber auch etwas im Entstehen ist. Also nicht nur diese Katastrophenrufe der Wissenschaftler, denen nachzugehen, sondern auch der Kunst, der Kultur eine Stimme zu verleihen zu diesem Phänomen des Zerfließens, des Verschwindens.
Et même si le glacier s'en va, quelque chose naît de précieux, qu'il faut absolument préserver.
Selbst wenn der Gletscher verschwindet, entsteht etwas Wertvolles, absolut Schützenswertes, sagt der Landschaftsarchitekt Georges Descombes. Er hat unten im Tal, wo im 19. Jahrhundert noch das Eis des Gletschers alles bedeckte, einen Holzsteg bauen lassen. Eine Promenade durch das neu entstandene, eine Feuchtlandschaft, Blumen, Gras, Gebüsch auf moosigem Grund.
Une forêt primitive.
Ein primitiver Wald, sagt Descombes, einer der primitivsten Lebensräume des Planeten, absolut schützenswert. Die Idee ist es, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, aber nicht mit den Füßen darauf zu treten. Eine musikalische Performance des Komponisten Jacques Demierre inszeniert den Weg des Gletscherwassers als lange Litanei der Orte entlang der Rhone. Im ehemaligen und schon lange leerstehenden Grand Hotel du Glacier du Rhône zeigt die Künstlerin Carmen Perrin eine Ausstellung mit dem Titel »Wohin gehst du, Gletscher?« Sie interessiert sich besonders für die Touristenattraktion des Rhône-Gletschers, eine begehbare Eisgrotte, die seit dem späten 19. Jahrhundert Jahr für Jahr in die Gletscherzunge geschlagen wird. Seit einigen Jahren geht das nur noch, weil das Eis mit riesigen, mittlerweile schmutzig-grauen Textilplanen mehr recht als schlecht vor dem Sonnenlicht geschützt wird. Sie präsentieren diese Grotte, damit die Leute über die Farbe des Eises staunen können, aber sie achten nicht darauf, was diese Show eigentlich darstellt. Das ist unwürdig, wie ein unwürdiges Kleid auf dem Körper des Gletschers, damit die Leute Fotos machen können. Für mich ist das Missbrauch. Der Gletscher werde ausgestellt, ähnlich wie früher Menschen indigener Gruppen in Kolonialausstellungen und Zoos präsentiert wurden, sagt Carmen Perrin. Sie wiederum zeigt nun, welche Spuren das unwürdige Textilkleid der Eisgrotte hinterlässt im Wasser des Sees, der sich in den vergangenen Jahren am Fuß der schmelzenden Gletscherzunge gebildet hat. Unter Glaskugeln mit Wasser präsentiert Carmen Perrin Ergebnisse einer Laboranalyse.
Cette couleur-là, c'est du polyéthylène, polypropylène, de microplastique.
Mikroplastik im Gletscherseewasser. Weil der Eisgrottenbetreiber trotz massiver Gletscherschmelze sein Geschäft mit den Touristen erhalten wollte.
Das sind jetzt andere Stimmen, andere Rituale, ein anderer Zugang zur Natur, den wir suchen, einen bescheideneren, einen respektvolleren Umgang mit der Natur.
Sagt Kunsthistoriker Bernard Fiebicher. Mit Dutzenden Ausstellungen und Performances überall in der Schweiz will er in den kommenden Monaten Emotionen wecken, die schwindenden Gletscher begleiten, mit den Mitteln der Kunst und mit allen Sinnen.
Es gibt sogar eine Degustation, wo man nicht den Gletscher essen kann, aber etwas, was wie der Gletscher aussieht, damit man wirklich dabei ist und da mitfühlen kann und dieses Verschwinden begleiten kann.
Also auf nach Gletsch, wo ein Teil der schweizweiten Ausstellung Schau, wie der Gletscher schwindet, zu sehen ist. Tolle Schauspielerinnen, die sich bis an ihre körperlichen Grenzen verausgaben, konnte man beim diesjährigen Theatertreffen ja so einige erleben. Mit einer von ihnen, mit Lina Beckmann, sprechen wir in einer neuen Folge unseres Theaterpodcasts. Lina Beckmann war nämlich beim Berliner Theatertreffen in einer Inszenierung von Karin Bayer zu sehen, also ein Gastspiel vom Deutschen Schauspielhaus aus Hamburg, in dem sie anderthalb Stunden alle Rollen in Laios spielte. Und über diesen Solokraftakt spricht sie in der neuen Folge des Theaterpodcasts.
Also ich mache den Text einfach einmal durch vorher. Ich habe eine Stunde vorher Maskenzeit, also das ist ja bei mir nicht so viel Maske, aber das Mikro wird geklebt und die Haare so hochgeknubbelt. Und ich bin aber, bevor das gemacht wird, bin ich so ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden vorher da und mache mich so ein bisschen warm und versuche so all das, was man vorher so im Kopf hatte, wie Steuererklärung oder Staubsaugerbeutel kaufen, versuche das so ein bisschen aus dem Kopf zu kriegen, um bereit zu sein auch für diese schnellen Wechsel und so eine Offenheit im Kopf und im Herzen zu kriegen. Das hört sich vielleicht so ein bisschen esoterisch an, aber dass man nicht so viel Chaos im Kopf hat mit, ich muss das noch machen, ich muss das noch, oder Gefühle von einem Streit oder einem blöden Gespräch oder auch einem schönen Gespräch so in einem drin sind. Und man versucht sich wie so ein bisschen leer zu machen, das Gefäß leer zu machen, um sich dann zu füllen mit dieser Geschichte, die ich da erzähle.
Schauspielerin Lina Beckmann war das über die Verausgabung auf der Bühne. Und mehr von ihr können Sie in der neuen Folge unseres Theater-Podcasts hören. Zu finden bei allen Podcast-Catchern und in der kostenlosen Deutschlandfunk-Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Bettina Ritter.
Fast drei Jahre nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau hat im US-Bundesstaat New Mexico der Prozess gegen Hollywood-Star Alec Baldwin begonnen. Er muss sich wegen Totschlags verantworten. Baldwin drohen bis zu 1,5 Jahre Haft. 2021 war die Kamerafrau Helena Hutchins am Set des Westerns Rust von einer Pistolenkugel tödlich getroffen worden. Der Schuss kam aus einer Requisitenwaffe, die Baldwin in diesem Moment in der Hand hielt. Warum die Waffe mit scharfer Munition geladen war, ist bis heute unklar. Die Waffenmeisterin des Filmteams wurde bereits wegen fahrlässiger Tötung zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. 3 Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hielt Bundeskanzler Scholz im Bundestag seine berühmte Zeitenwende-Rede. Die Gesellschaft für deutsche Sprache kürte den Begriff Zeitenwende später zum Wort des Jahres 2022. Nun erhält das Haus der Geschichte in Bonn das Manuskript der Rede von Bundeskanzler Scholz. Das Exponat werde seinen Platz in der neuen Dauerausstellung des Museums finden, teilte der Präsident der Stiftung Biermann mit. Das Museum wird ab September völlig umgestaltet. Die neue Dauerausstellung öffnet im Dezember 2025. In der Zeitenwende-Rede vom 27. Februar 2022 hatte Bundeskanzler Scholz Waffenlieferungen an die Ukraine, ein 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr und ein Umdenken in der Energiepolitik angekündigt. Die Musikerin Melanie Brown, bekannt als Spice Girl Mel B, soll eine Ehrendoktorwürde erhalten. Eine Universität im nordenglischen Leeds will die 49-Jährige auszeichnen. Damit soll nicht nur ihre Musikkarriere gewürdigt werden, sondern auch ihr gesellschaftliches Engagement, wie die Leeds Beckett University ankündigte. Valerie Krall.
Die Sängerin setzt sich nämlich seit Jahren für die Opfer häuslicher Gewalt ein, unter anderem mit einer Charity, Women's Aid, und sie hat sogar schon im britischen Parlament zu dem Thema gesprochen. Sie hat selbst eigene Erfahrungen damit. Sie redet in ihrer Biografie darüber, dass ihr Ex-Mann sie missbraucht hat, und seitdem setzt sie sich für die Belange anderer Frauen ein, und das will die Uni in Leeds, ihrer Heimatstadt, jetzt besonders würdigen.
Mit der Rolle, die Polen im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, beschäftigen sich in unserem Nachbarland nicht nur Historiker, es ist auch ein hochpolitisches Thema. Unter der PiS-Regierung wurde die Geschichte ausschließlich so erzählt, dass Polen als Land der Helden und Opfer dastand. Wer in diesen 8 Jahren die Beteiligung Polens am deutschen Holocaust angesprochen hat, der musste mit ziemlich heftigen Reaktionen rechnen, bis hin zur Androhung von Gefängnisstrafen für die Verleumdung des Landes. Zivilklagen waren an der Tagesordnung und auch international renommierte Forscher bekamen das zu spüren. Ob sich denn mit dem Regierungswechsel jetzt etwas geändert hat, das weiß mein Kollege Martin Sander, der kennt Polen sehr gut und beobachtet es seit langem. Herr Sander, es gab ja einen aktuellen Streitfall, der hat das Thema wieder so ein bisschen nach vorne gebracht. Und zwar geht es da um den Umgang mit dem Vernichtungslager Treblinka. Worum geht es da genau?
Ja, Frau Gerg, das ist zunächst mal ein Text oder ein Memorandum gewesen einer allen Regierungen gegenüber kritischen Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen. Elżbieta Janicka, sie ist in Polen ziemlich bekannt und sie hat einen Beitrag geschrieben unter dem Titel Negationismus auf polnischer Art, die These, während in Deutschland und anderen Ländern der Holocaust teilweise geleugnet wird, in bestimmten Gruppen gibt es in Polen das Phänomen, die Beteiligung der polnischen Gesellschaft am Holocaust zu leugnen, das heißt Negationismus. Sie hat in diesem Beitrag dann allerdings auch gesagt, dass die Nationalkonservativen und andere in Polen symbolisches Kapital aus dem Holocaust schlagen würden. Und da war der Skandal perfekt. Deshalb hat sich vor allen Dingen der Direktor des Museums Treblinka dagegen gewehrt in einem langen Schreiben. Und dann hat er zugleich das sozusagen den polnischen Verfassungsschutz benachrichtigt, dass eine Agentur für innere Sicherheit und noch viele andere auch der Regierung und auf diesen Skandal aufmerksam zu machen und sagen, jetzt müsst ihr was gegen diese Elżbieta Janicka, gegen diese Forscherin tun. Das ist der Stand der Dinge.
Mhm. Was genau?
Genau. Und wenn man jetzt mal so ein, sind natürlich sehr viele Beispiele, über die wir hier nicht sprechen können. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen, worum es da in Treblinka geht. Also man muss ja da noch mal ein bisschen in die Geschichte gehen. 1942 im Warschauer Ghetto sind im Sommer in 3 Monaten 300.000 Menschen deportiert und ermordet worden und die meisten davon, die allermeisten in Treblinka. Und das war so, die Züge fuhren täglich mit Tausenden von Juden ins Lager. Auf dem Bahnhof mussten sie sogar stehen bleiben. Es gab sozusagen so eine Art von Stau. Und in dieser Zeit sind viele aus der polnischen Nachbarschaft gekommen und haben den Menschen in den Waggons etwas zu trinken angeboten, allerdings für sehr viel Geld, zum Teil auch für Brillanten und für alles andere. Also es war keine Helfergeste im Großen und Ganzen, wie die Forschung herausgefunden hat, sondern es war ein Geschäft. Und einer, ein Bahnbeamter, ist bei der ganzen Geschichte ums Leben gekommen, ist von den Deutschen erschossen worden. Und dem hat man jetzt ein Denkmal als Retter und Helfer dorthin gestellt. Und ja, man kann jetzt auch nicht sagen, dass er vielleicht nicht doch umsonst geholfen hat. Das kann ja keiner nachprüfen. Aber es gibt keinerlei Beweis dafür, dass es so gewesen ist. Also eine völlig undurchsichtige Geschichte. Aber man hat sich entschlossen, sozusagen so symbolisch auf dieses Lager, in dem diese vielen Hunderttausenden ermordet wurden, diesen Retter, angeblichen Retter, zu präsentieren. Und das ist die Geschichte, um die es da geht und um viele ähnliche.
Und hat man dann jetzt den Eindruck, dass die neue Regierung jetzt auch versucht, dass man auch eine andere Geschichtspolitik etablieren will?
Den Eindruck habe ich überhaupt nicht, sondern mein Eindruck ist, abgesehen von diesem Fall, wo die Regierung sich noch nicht geäußert hat, wo sie sich hier noch äußern wird, dass in der Geschichtspolitik, anders als etwa im Kunstbereich, in den Kunstmuseen, in dieser Geschichtspolitik eigentlich gar nichts geändert wird. Die großen Institutionen, das ist einmal die polnische Gauk-Behörde, das heißt Institut für Nationales Gedenken, da ist überhaupt kein Personalaustausch erfolgt. Und dann gibt es eben auch noch ein Institut, das heißt Witold Pilecki-Institut für Solidarität und Tapferkeit. Das ist so unter Peace gegründet worden. Das hat sogar Zweigstellen in Berlin, in New York und Tel Aviv. Und die sollen sozusagen diese nationale staatliche Geschichtspolitik überall verkaufen. Man kann es nur als ein wirklich sehr, sehr begrenzt wissenschaftliches Unternehmen und als ein sehr, sehr, sehr politisches Unternehmen sehen. Und auch da hat die Tusk-Regierung noch nichts unternommen, um das zu ändern. Genauso wie es ja etwa in der Flüchtlingspolitik und in anderen Politikbereichen auch nichts geändert haben. Und das Pilecki-Institut, von dem ich gerade gesprochen habe, das muss ich noch hinzufügen, das ist eigentlich verantwortlich für dieses Denkmal von dem angeblichen Helfer, nicht Retter, sondern Helfer, der also dort aufgestellt wurde in Treblinka. Das war eine Idee des Pilecki-Instituts.
Und wie ist die Situation jetzt für diese kritische Holocaust-Forscherin Elżbieta Janicka? Womit muss sie rechnen?
Es gibt ja mehrere Gesetze. Es wird ja immer über ein Holocaust-Gesetz in Polen gesprochen. Aber es gibt im Grunde mehrere Gesetze, nach denen man Menschen anklagen kann, die Polen verleumden oder die polnische Geschichte so darstellen, wie sie aus der Sicht der Regierung nicht ist. Merkwürdigerweise hat der Museumsdirektor aus Treblinka jetzt nicht darauf zurückgegriffen, sondern hat etwas Neues erfunden und hat gesagt, naja, das ist eigentlich Hate Speech. Und Hate Speech ist ja so etwas, wovon eigentlich gerade die Demokraten immer gesprochen haben. Sagt, die Nationalisten machen Hate Speech. Also, ja, das, was sie macht, Frau Janicka, das ist genau das. Und sie will die polnische Gesellschaft gegeneinander, untereinander sozusagen in Spannung versetzen und gegeneinander aufbringen. Und das ist genau das. Und ich warte jetzt auf ein neues Gesetz, noch ein Gesetz, das diese Art von Hate Speech verbietet.
Und hat das eine Resonanz so in der polnischen Öffentlichkeit?
Ja, die polnische Gesellschaft ist in der Hinsicht wie seit langer Zeit sehr gespalten. Man glaubt von der Politik, ich glaube Tusk und seine Regierung glauben das auch, man kann da populistische Politik mit so einem heroischen Bild der Vergangenheit machen und deshalb verhält er sich so, wie er verhält sich die Regierung so und ändert nichts. Aber ich glaube, es ist da gibt es auch eine Möglichkeit einer Falle, denn er ist ja gewählt worden vom völlig anderen Teil der Gesellschaft. Und das sind die Leute, die von ihm etwas ganz anderes erwarten und von der Regierung auch etwas erwarten. Und wenn er jetzt nur die Wählerschaft der Vorgängerregierung, der PiS, der Nationalkonservativen, wenn er denen entgegenkommt, verliert er natürlich auf der anderen Seite. Und das könnte natürlich dann auch mal auf längere Sicht wieder zu einem Umschwung führen in die Richtung, die man dann schon aus der PiS-Regierung in 8 Jahren gekannt hat.
Also werden wir das weiter beobachten mit Martin Sander. Vielen Dank, Herr Sander, für dieses Gespräch. Ungarns Regierungschef Viktor Orbán war ja dieser Tage zum Ärger der EU auf einer eigenwilligen Friedensmission in Russland und China unterwegs. Bei ihm zu Hause in Budapest kündigt derweil das Kanzleramt neue Message-Control-Regeln gegen Kriegspropaganda an, freilich ohne genauer auszuführen, was damit eigentlich gemeint sein soll. Das soll vom Justizminister noch nachgeliefert werden. Aber klar ist schon, dass Medien ihre Sponsorengelder veröffentlichen müssen und Geld von Stiftungen, die in Ungnade fallen, soll eingezogen werden. Wolfgang Fichtel berichtet.
Es ist heiß in Budapest. Der Regierungschef Viktor Orbán ist unterwegs auf seiner sogenannten Friedensmission im eigenen Auftrag. Kiew, Moskau, Aserbaidschan, Peking, Washington. Die Geschäfte zu Hause führt wie immer Gergely Gulyás, Orbáns Kanzleramtsminister, der die weltweite Botschaft seines Chefs auch zu Hause in Ungarn unterstützen will. Message Control heißt das, die veröffentlichte Meinung unter Kontrolle halten. In diesem Sinne steht das System Orbán für Frieden gegen Kriegspropaganda. Das soll rüberkommen. Also kündigt der Kanzleramtsminister ein paar neue Regeln an auf der Regierungspressekonferenz. Regeln, die kritische Medien sehr direkt betreffen können. Wir wollen der Anti-Kriegspropaganda etwas entgegensetzen. Da stockt Gulyás kurz. Hat's jemand bemerkt? Regeln gegen Anti-Kriegspropaganda, das hat er gesagt. Regeln gegen Kriegspropaganda, so ist die korrekte Überschrift. Später formuliert der Kanzleramtsminister das auch so. Gegen Kriegspropaganda. Ist das nicht völlig EU-konform? Gulyás verweist auf aus seiner Sicht vergleichbare und nach seinen Worten viel schärfere EU-Gesetze gegen russische Propagandasender. Aber was plant Ungarn? Wir halten Transparenz sowohl in den Parteien als auch in den Medien für wichtig. Deshalb werden wir Parteien und Medien dazu verpflichten, ihre Ressourcen transparent zu machen. Wir erwarten, dass diese Geldquellen veröffentlicht werden. Das zielt vor allem auf regierungskritische Medien, Internetportale, Streamingportale in Ungarn, RTL, Telex HU, das Investigativteam von Atlazo HU. Politische Parteien dürfen sowieso kein Geld aus dem Ausland annehmen. Rechercheteams wie das von Atlazo sind allerdings auf internationale Unterstützung angewiesen, sagt deren Chefredakteur Tomasz Bodoki und erklärt auch, warum und wofür. Wir bewerben uns für Rechercheprojekte, jeweils einzeln von Thema zu Thema. Und ausländische Sponsoren entscheiden, ob sie unsere Themen unterstützen wollen oder nicht. Also, wir bitten um Geld für die Arbeit, die wir uns selbst ausdenken. Wir bekommen und nehmen keine Rechercheaufgaben an. Das heißt, das Rechercheportal bestimmt das Thema, nicht die Sponsoren. Oft geht es um Korruption im System Orbán. So erklärt sich der Chefredakteur auch das besondere Interesse der ungarischen Regierung. Ich denke, sie wollen unsere Arbeit zur Korruptionsbekämpfung unmöglich machen und so versuchen sie, uns zu verängstigen und von der Arbeit abzuhalten. Atlazo hat gerade zeitgleich mit Transparency International in Ungarn eine Kontrolle des sogenannten Amtes für Souveränitätsschutz auf dem Redaktionstisch. 62 Fragen über die Verwendung ausländischer Gelder bei aktuellen Recherchen. Das war kurz vor der Ankündigung neuer Regeln gegen sogenannte Kriegspropaganda durch Kanzleramtsminister Gergely Gulyás. Funktioniert aber nach demselben Prinzip, das Gulyás so erklärt. Ungarn behält sich das Recht vor, Gelder aus dem Ausland, die der Kriegspropaganda dienen, an die Geldgeber zurückzugeben. So Gulyás, im Klartext, den unterstützten Medien wegzunehmen. Und für wen und welche Fälle gilt das? Da wird der Kanzleramtsminister unsicher, verweist auf den Justizminister, der muss das Kleingedruckte noch ausarbeiten, bis September. Es ist Aufgabe des Justizministers, solche Rechtsvorschriften auszuarbeiten. Unklar, was mit Kriegspropaganda gemeint ist. Auch die Haltung der EU und der NATO, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Unklar auch, welche Gelder die ungarischen Behörden einziehen sollten. Gelder aus EU-Ländern dürften eigentlich nicht betroffen sein. Gelder von Stiftungen aus den USA vermutlich schon. Auch das hat System. Die Drohung ist draußen. Der Rest besteht aus Unklarheiten. Was die Souveränitätsschutzbehörde angeht, läuft im Übrigen noch ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission.
Wolfgang Fichtel über neue Einschüchterungsstrategien gegen regierungskritische Medien in Ungarn. Kaum eine andere Schauspielerin dürfte im Lauf der letzten Jahre so eine kometenhafte Karriere hingelegt haben wie Lily Gladstone. Für ihre Rolle in Martin Scorseses Killers of the Flower Moon war sie für einen Oscar nominiert und dieser Tage ist sie in gleich zwei neuen Filmen zu sehen. Fancy Dance im Kino und auf Disney Plus in der Serie Under the Bridge. Nach einem realen Kriminalfall, den in den USA und in Kanada viele kennen dürften. Wie gelungen diese True-Crime-Serie ist und was sich ansonsten auch noch zu schauen lohnt, das verrät Simone Schlosser in ihren Serientipps.
Wohin man blickt, überall wahre Verbrechen. Ob in Podcasts, Filmen oder Serien, kaum ein Genre war in den letzten Jahren so angesagt wie True-Crime. Langsam hat man das Gefühl, dass es jetzt auch mal gut ist. Denn irgendwie sind diese Produktionen doch alle gleich. Es fängt an mit einem Opfer, meist eine hübsche junge Frau, von der wir nicht mehr sehen als ihre brutal zugerichtete Leiche. Und dann geht es 6 oder 8 oder 10 Folgen lang um die Suche nach dem Täter. Es gehört also schon viel Vertrauen in den eigenen Stoff, um im Jahr 2024 eine True-Crime-Serie zu starten, in der es genau darum geht. Um den Mord an der 14-jährigen Rena Wirk. Aber zum Glück weiß die Serie um die Tücken des Genres.
There's danger everywhere. But danger had never looked quite like this before.
Under the Bridge ist keine typische Wer-hat-es-getan-Serie. Zumal der Verdacht ziemlich schnell auf Renas Freundinnen fällt. Oder besser, die Mädchen, von denen sie dachte, dass sie ihre Freundinnen wären. Eine Gruppe aus einer betreuten Einrichtung für Jugendliche. Worum es der Serie eigentlich geht, ist mehr die Frage, wer war Rena Wirk? Grundlage dafür ist das Buch der Journalistin Rebecca Godfrey, die auch selbst als Figur in dieser Serie auftaucht. Es ist ein empathischer, vielschichtiger Blick und eine Erzählung über Herkunft, Identität und Jugend.
What happened under the bridge?
Can you keep a secret?
Erzählt wird die Serie, wie man das eben macht, auf mehreren Zeitebenen. Das ist nicht originell, erfüllt aber seinen Zweck und gibt der Serie die Möglichkeit, eine Figur einzuführen, die es in echt nicht gegeben hat. Eine lokale Polizistin, gespielt von Lily Gladstone, die durch die Ermittlungen beginnt, ihre eigene Kindheit zu hinterfragen, als indigene Adoptivtochter in einer weißen Familie. Mit dem Fall selbst hat das nur am Rand zu tun. Aber es zeigt einmal mehr, worum es dieser Serie geht, nämlich um die Frage, welche Rolle spielt Familie? Ganz geht dieses Konzept nicht auf. Die Serie wirkt zum Teil überfrachtet und hat gleichzeitig ihre Längen. Aber es ist eine True-Crime-Serie, wie sie selten ist.
Alles fein. Die OP ist gut verlaufen und der genommene Abstrich ist negativ. Das sind gute Nachrichten. Bessere könnte es nicht geben.
Auch die schwedische Serie Sick macht ihre Sache anders und fängt da an, wo Krebsgeschichten normalerweise aufhören. Denn Alice hat die Krankheit bereits hinter sich. Sie muss zwar regelmäßig zur Nachsorge, aber im Grunde gilt sie als geheilt. Was die Menschen in ihrem Umfeld dazu veranlasst, ihr endlich all die Dinge zu sagen, mit denen sie vorher nicht beunruhigen wollten. Ihr englischer Boyfriend hat eine neue, die Mutter ein Burnout und ihre beste Freundin ist lesbisch. Plötzlich ist Alice wieder genau dort, wo sie nie wieder sein wollte. Zurück bei ihren Eltern in der Kleinstadt. Nur eben mit einer verkürzten Vagina. Was auch immer das heißen mag, aber genau darum geht es.
Darf ich fragen, wie sie sich jetzt anfühlt? Weil der Arzt in England hat gesagt, meine Vagina könnte jetzt etwas kürzer sein.
Naja, ich weiß ja nicht, wie lange sie vorher gewesen ist.
Was Humor und Haltung angeht, macht die Serie nichts Neues. Aber was sie macht, macht sie gut. Sick ist eine Dramedy, wie es sie seit Fleabag häufig gibt. Weniger innovativ, aber ähnlich pointiert. Eine chaotische Anti-Heldin, die nach einem traumatischen Erlebnis versucht, ihr Leben hinzubekommen. Und was bei anderen Serien Tod und MeToo, ist in dieser Serie Gebärmutterhalskrebs. Inspiriert von den eigenen Erfahrungen der Serienerfinderin Lisa Amion. Gekonnt mischt sie Gender-Klischees und Konventionen und leistet ganz nebenbei popkulturelle Aufklärung. Insbesondere für die Menschen, die selbst keine Vagina haben.
Jo, eine Frage. Habe ich's jetzt auch?
Was, Krebs? Ihr Ernst?
Was außerdem schön ist an Sig, sie spielt nicht in diesem hügeligen Scandi-Schick, den man sonst aus schwedischen Produktionen kennt. Die Figuren wohnen im Plattenbau, sie tragen Band-T-Shirts und Jogginghose und arbeiten in Kiosken und Ramschläden. Es ist ein Schweden, wie man es selten sieht. Deutlich realistischer und diverser und ohne eine einzige Designerlampe. Und mit einer wunderbar egozentrischen Hauptfigur, die alles daran setzt, ihr Leben nicht länger vom Krebs bestimmen zu lassen, sondern sich und ihren Körper wieder für sich zu haben. Eine Serie, wenn man so will, für mehr Geschlechts- und Gesellschaftsrealität.
Simone Schlosser hat uns zwei aktuelle Serien vorgestellt. Under Bridge läuft ab Mittwoch auf Disney Plus und Sig ist schon seit heute zu sehen in der ARD Mediathek. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Ulrike Timm.
Urban, einladend, nachhaltig, sozial. Die Olympiaplaner von Paris geben sich vollmundig. Mitte August soll es losgehen. Die Süddeutsche Zeitung schaut sich jetzt schon mal um. Seit Wochen hört man die Gerüstbauer mit ihren Alustangen hantieren. Vor dem Eiffelturm Beachvolleyball, auf der Place de la Concorde Breakdance, BMX, Skateboard, auf dem Rasen vor dem Invalidendom Bogenschießen und sogar in Versailles reiten. Der allgemeinen Emsigkeit halten Bewohner der Metropole wie der Autor der Süddeutschen entgegen, dass seit Wochen Parks umzäunt und Straßen gesperrt sind, dass Pariser einige Stadtviertel nur noch mit Passierscheinen erreichen und dass es so recht nicht einleuchtet, ob und wie die Banlieues denn wirklich profitieren könnten. In einem aber, dem Stadionrecycling nämlich, waren die Pariser Olympiaplaner konsequent, schreibt Jörg Henschel. Exemplarisch ist dafür die Paris-La-Défense-Arena, wo ein Teil der Schwimmwettkämpfe ausgetragen wird. Erst kürzlich ist hier Taylor Swift aufgetreten. Nun hat man eine sehr große Version der Pools aufgestellt, die auch in vielen Vorstadtgärten stehen. Nach den Spielen lässt man das Wasser aus und klappt das Ding zusammen. Manchmal möchte man sich Ähnliches für soziale Medien wünschen. Wasser bzw. Luft rauslassen und das Ding zusammenklappen. Adrian Lobe beschreibt im Tagesspiegel ausführlich den Bedeutungsverfall von X, vormals Twitter, ohne zu verleugnen, dass es immer noch das Referenzmedium für Politiker, Journalisten und PR-Leute sei. Man schimpft, aber meint, dabei sein zu müssen. Auch wenn viele die Plattform verließen, sei das doch eher eine Flucht in eigene Echokammern. Der öffentliche Diskurs verlagere sich zunehmend in geschlossene Ökosysteme privater WhatsApp- oder Telegram-Gruppen. Das sei auch problematisch für Diskussionen und Meinungsbildung. Als die amerikanische Konzeptkünstlerin Jenny Holzer Sätze wie »Machtmissbrauch ist keine Überraschung« auf Werbetafeln projizierte und über Kinoeingänge schrieb, gab es weder TikTok noch Instagram oder Twitter. Das Guggenheim-Museum in New York widmet der Künstlerin jetzt eine große Retrospektive und die Frankfurter Allgemeine ist beeindruckt davon, dass Holzers Wortkunst heute aktueller scheint denn je. Vom berühmt gewordenen »The beginning of the war will be secret« bis zu Tweets von Donald Trump hat man in New York Jenny Holzers Sammlung von Worten, Satzfetzen und Slogans beziehungsreich auf eine große Rotunde platziert. Und, so sieht es die FAZ, die Welt hat ihre Worte eingeholt. Wenn alle Kurven der Rotunde genommen sind, steht man oben vor der letzten Toilette. Neben der Tür, über einem Desinfektionsmittelspender und einem Lichtschalter, hängt ein kleines Schild. Die Zukunft ist dumm. Jetzt hat auch noch der liebe Gott Joe Biden sitzen lassen. Das las die Pressebeschauerin eher traurig als belustigt, direkt im Anschluss an Jenny Holzers Worte und ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen. Diesmal, Biden stand beim Gottesdienst erst eine knappe halbe Minute nach der Aufforderung des Pfarrers auf und das ist in diesen Tagen eine Meldung. Süddeutsche und FAZ sammeln und zitieren Stimmen der amerikanischen Presse von der New York Times über lokale Medien bis zur Washington Post, gemeinsamer Tenor, es geht nicht mehr. Die Washington Post konterte Bidens Beteuerung, er werde abtreten, wenn der Allmächtige persönlich mich dazu auffordert, mit einem Text unter der Überschrift »Notizen an den Allmächtigen«. Ein Gebet, der Herr möge Biden sagen, was er hören muss. Und in der New York Times schreibt die Kolumnistin Maureen Dowd, wir wissen nicht mehr, wer das Land lenkt. Wir wissen nur, wer es nicht lenken sollte. Der Präsident und der ehemalige Präsident. Die Jenny Holzer Rotunde mit dem Schlusssatz, die Zukunft ist dumm im New Yorker Guggenheim, kann übrigens noch bis Ende September erklommen werden.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und wir verabschieden uns